Willkommen zu meinem Talk. Ich erkläre euch, wie MRT funktioniert und ein KI-Projekt, über das ich gestolpert bin, was ich sinnvoll finde. Hintergrund ist, dass ich letztes Jahr selber ein MRT hatte und der war zum Glück ohne Befund, aber ich habe mir natürlich die Aufnahmen auf CD brennen lassen und neugierigerweise bei wollen Sie zusätzliche KI-Auswertung haben, mal ja angeklickt und dann dachte ich, ich mache darüber mal einen Talk. Zur bildgebenden Diagnostik. Es gibt verschiedene Methoden, wie man Bilder erzeugen kann. Ultraschall zum Beispiel, Röntgen, Computertomographie und halt auch MRT oder Endoskopie. Beim MRT sind die Vorteile ganz klar keine Strahlenbelastung. Wir arbeiten nur mit Magnetfeldern. Es ist besonders geeignet, um weiches Gewebe darzustellen, ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Röntgen. Und das ist nicht invasiv, wie zum Beispiel die Endoskopie. Die Nachteile sind natürlich, es dauert lang, also es liegt dann ein paar Minuten in so einer Röhre. Es ist sehr teuer, also die Geräte sind teuer, die Auswertezeit ist teuer, weil da der Arzt auch halt ganz viele Bilder flattern muss. Beim Röntgen entsteht ja meistens nur ein Bild, beim Computertomographen natürlich mehr, aber beim MRT entstehen natürlich Dutzende Bilder. Und das MRT ist ein bisschen laut, es ist nicht so angenehm, da drin zu liegen, aber naja, das ist Nebensache. Es hat sehr viele Anwendungsbereiche. Zur Erklärung, ich bin kein Fachexperte, deswegen habe ich überall ganz viele Quellen hingemacht. Für den Fall, dass ich mal Stuss erzähle, kann man das da sehr gut nachschauen, was wirklich Phase ist. Genau, es gibt viele Anwendungsbereiche, zum Beispiel in der Neurologie, Diagnose von Demenz, Multiple Sklerose oder Schlaganfälle, in der Orthopädie, Bandscheibenvorfälle und Entzündungen, Kardiologie und Gefäßmedizin für Herzfehler, Gefäßverengungen und so weiter. Erkrankungen innerer Organe kann man diagnostizieren, Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse und Gebärmutter. Und in Onkologie natürlich Tumore, Metastasen und Präventivkontrolle. Jetzt tauchen wir ein bisschen in die physikalischen Grundlagen ein, aber nicht zu sehr, weil das geht in die Quantenphysik. Hier haben wir den Wasserstoffatomkern, das ist im Prinzip ein Proton. Protonen sind positiv geladen und sie drehen sich um die eigene Achse, das nennt man Spin, das ist hier dargestellt. Warum habe ich keinen Laserpointer? Das ist hier dargestellt. Und wie ein Kreisel auch, kann auch ein Proton eine Präzisionsbewegung ausführen. Das ist, wenn so ein Kreisel nicht stabil dreht, sondern halt diese Eierbewegungen macht. Das nennt sich Präzisionsbewegung. Das können Wasserstoffatomkerne auch machen. So, jetzt sind Wasserstoffatomkerne natürlich positive geladene Teilchen, die sich bewegen und sich bewegende elektrische Ladungen können Magnetfelder induzieren und entsprechend auch durch Magnetfelder beeinflusst werden. Und da sind wir schon bei den Grundlagen für das MRT. Hier wird ein Magnetfeld von 1,5 bis 3 Tesla angelegt. Dadurch richten sich die Atomkerne, also deren Spin, parallel oder antiparallel zum statischen Magnetfeld aus. Hier haben wir den ungeordneten normalen Zustand und sobald wir das Magnetfeld anlegen, richten die sich in die Richtung aus. Dadurch, dass die antiparallele Ausrichtung aber ein leicht höheres Energieniveau hat, ist es etwas seltener. Es gibt also einen Netto-Magnetisierungsüberschuss in die Magnetfeldrichtung. Das ist sehr klein, dieser Ladungsunterschied, dieser Polarisierungsunterschied, aber messbar. Natürlich nicht im statischen Fall, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt, das ist die einzige Quantenphysikformel, die hier kommt. Das ist die Lamor-Frequenz. Omega steht für die Lamor-Frequenz. Gamma für das gyromagnetische Verhältnis. Das ist eine Naturkonstante von Atomkernen. Und B ist die Magnetfeldstärke für externe Magnetfelder. Hier ist das Wichtige, dass die Lamor-Frequenz abhängig ist von der Magnetfeldstärke externer Magnetfelder. Dazu kommen wir halt gleich. Ja. So, wir hatten also jetzt die Wasserstoffatomkerne in Richtung des statischen Magnetfelds aligned. Wenn wir jetzt aber einen Radiofrequenzimpuls dazugeben, der genau die Lamour-Frequenz hat, entsprechend der Stärke des Magnetfeldes, dann können wir die in ihrer Ausrichtung stören und da sie dazu zwingen, einen 90-Grad-Flip auf die Y-Achse zu machen. Zur Erklärung, die Z-Achse wäre die Ausrichtung des statischen Magnetfeldes, also hier die Z-Achse. Und sobald wir mit Lamour-Frequenz anregen, flippt der Vektor in die Y-Achse. Das erzeugt natürlich eine messbare Änderung im Magnetfeld. Genau. So, was passiert dann? Also wir haben hier in Rot den resultierenden Vektor, um den spinnen die Atomkerne in ihre Präzisionsbewegung, hier in Blau dargestellt, als Resultat eben durch den Lamour-Frequenzimpuls. Und dann passieren zwei Sachen. Sobald der Impuls wieder weg ist, möchten die Atomkerne sich natürlich wieder entsprechend des statischen Magnetfelds ausrichten, also wieder in Richtung Z-Achse. Und die Ausrichtung besteht natürlich aus zwei Komponenten dann, und zwar das Zentrum der Präzisionsbewegung und des resultierenden Vektors. So. Und das eine, die Longitudinalrelaxation, ist die Ausrichtung des resultierenden Feldvektors, und der nimmt dann in Z-Richtung zu. Also der ist am Anfang, nach der Lamour-Induktion, ist der auf der Y-Achse und der fällt dann wieder zurück auf die Z-Achse und die Signalstärke in Z-Richtung nimmt dann zu. Als zweites gibt es die transversale Relaxation. Das sind die Spins, die Präzision um eben diesen Vektor. Die sind erst in Phase direkt nach dem Impuls, also hier und hier. Und dephasieren dann langsam und randomisieren und richten sich letzten Endes wieder am statischen Feld aus. Genau. So. Die Zeiten, in der das passiert, die sind sehr unterschiedlich. Die Zeit, in der diese Rückausrichtung zum statischen Magnetfeld passiert, hängt vom chemischen Umfeld der Wasserstoffprotonen ab, also der Wasserstoffkerne ab. Und zwar, weil sie dabei Energie abgeben an ihre Umgebung, also an ihre chemischen Nachbarn. Deswegen haben wir sehr unterschiedliche Relaxationszeiten für verschiedene Gewebe. Man sieht hier jeweils charakteristische Werte für T1 und T2 Relaxation. Sehr unterscheidbar ist Wasser zum Beispiel, also Flüssigkeiten. Hier. Mit sehr langen Relaxationszeiten im Vergleich zu Fetten zum Beispiel. Wie kann man das jetzt nutzen? Genau, also die T1-Zunahme zur Wiederholung ist die Zunahme der Magnetisierung in Z-Richtung nach dem RF-Impuls und die T2-Relaxation war die Dephasierung und also die Abnahme in Y-Richtung. Und durch diese unterschiedlichen Relaxationszeiten haben wir für verschiedene Gewebe und Flüssigkeiten und dadurch können wir Kontrast erzeugen. Und der Kontrast wird dadurch erzeugt, dass ich eine Sequenz schreibe zwischen Anregung und Messung. Und die Zeiten, wann gemessen wird und wann angeregt wird, werden variiert. Und dann kann ich verschiedene Zeitabschnitte messen, sozusagen. Und so kann ich Kontrast erzeugen. Ihr habt ja alle schon mal so Bilder gesehen vielleicht. Ich zeige auch nachher noch ein paar. Das sind immer Schichtbilder. Aber ihr liegt ja da als Komplettes in der Röhre drin. Und das Ding dreht sich um euch rum und scannt euch. Wie wird also diese Schicht erzeugt? Und indem man inhomogene Magnetfelder darüber legt. Also wir haben dieses statische Magnetfeld, was für die Ausrichtung der Wasserstoffprotonen verantwortlich ist. Und darüber wird ein Gradientenmagnetfeld gelegt. Und in der Lamour-Frequenz, die ich vorhin schon gezeigt habe, ist ja die Magnetfeldstärke als Faktor für die Frequenz. Das heißt, dadurch, dass die Lamour-Frequenz proportional zur Magnetfeldstärke ist, hat natürlich in einem inhomogenen Magnetfeld jede Magnetfeldstärke seine eigene Frequenz. Das heißt, ich kann mit verschiedenen Frequenzen verschiedene Schichten anregen. Und dadurch erzeuge ich dann Schichtbilder. Jede Schicht hat also ihre eigene Frequenz. Und so sieht ein Schichtbild dann aus, in seiner Rohform, wie es gemessen wird. Hier wird nicht nur in der Z-Achse, also in eurer Längsachse, wenn ihr da drin liegt, gemessen, sondern auch in X- und Y-Richtung. Da werden andere Magnetfelder dann drüber gelegt nach der Anregung. Das ist aber ein bisschen kompliziert. Aus diesem Bild, was im Prinzip ein Wellenüberlagerungssignal ist, kann man mit Fourier-Transformation dann ein erkennbares Bild erzeugen. So eins zum Beispiel. Das ist jetzt von mir, von meiner Untersuchung. Und so sieht das dann aus. Und der Vorteil vom MRT ist, dass es halt sehr viele verschiedene Gewebe darstellen kann. Hier sieht man zum Beispiel mein Innenohr. Man sieht Teile des Gehirns, Augäpfel. Hier sieht man meine Ohren. Und da ist die halt sehr mächtig, so eine MRT-Untersuchung. So, die Nachteile, wie schon erwähnt, es ist sehr zeitaufwendig, es ist laut, viel Datenauswertung, die Apparaturen und die Arbeitszeiten sind recht teuer. Und da kommen wir zu KI-Tools. Ich habe schon erwähnt, ich habe das selber dann nach meiner Untersuchung dann angekreuzt, dass ich so diese zusätzliche Auswertung haben wollte. Und da gibt es viele Startups im Moment, die hier mit diesen KI-Auswertungen dann werben. Und das kann man machen. Und die Argumente sind die Früherkennung von Tumoren, von Entzündungen, von Gefäßveränderungen, von anderen degenerativen Erkrankungen und zum Beispiel von Gelenken. Und bei der Recherche bin ich drauf gekommen, am Anfang dachte ich, hey, das ist ja Bildauswertungs-KI-Tool. Das macht ja nur gucken, ob irgendwo ein Tumor sitzt oder so. Aber dann habe ich auch Paper gefunden, da geht es um die Bildrekonstruktion und nicht nur die Bildinterpretation. Bei der Bildrekonstruktion wird eben aus diesem Bild mittels KI dann das sichtbare Bild zusammengebaut. Der Vorteil wird angegeben, dass die KI nur 1/10 so viele Scans braucht wie die normalen Computeralgorithmen, also die Fourier-Transformation selber. Das wäre natürlich eine immense Zeit- und Kostenersparnis, weil ich dann nur 10% der Zeit im MRT verbringen muss für die Scans. Der Nachteil, in einem der Paper haben sie direkt KI-Halluzinationen gefunden. Das Paper lohnt sich, das ist hier auch referenziert. Und zwar haben sie gefunden, A und C sind normal, mit dem normalen Vorgehen entstanden, auch mit 100% der Scans. Und B und D sind entstanden mit 10% der Scans, aber mit KI-Tool. Und wie man sieht, hat die KI hier ein Blutgefäß dazu halluziniert, das es eben eigentlich hier nicht gibt. Bei der Bildinterpretation ist es ziemlich straightforward. Wir haben Bilder, KI-Tools guckt nach Unterschieden und nach Mustern und meldet die dann rück. Bei der Bildinterpretation funktioniert es bis jetzt immer auch nur parallel zur ärztlichen Untersuchung. Das heißt, man kann dann sagen, hey, ich will, dass die KI nochmal drüber schaut und die KI kann dann gucken, ob sie was findet, das dem Arzt entgangen ist. Aber letzten Endes, die Diagnose stellt dann der Arzt. Die KI-Unterstützung, die hinkt so ein bisschen an ein paar Krankheiten. Es gibt einen Mangel an, an guten Trainingsdaten und an Standards, wie diese Trainingsdaten aussehen müssen, wie sie aufbereitet werden. Es gibt auch noch keine guten Richtlinien für die Qualitätssicherung und Kontrolle. Das muss noch etabliert werden. Ihr habt ja gesehen, KI halluziniert auch gerne mal und da muss man natürlich sicherstellen, dass das in der Gesundheitsvorsorge dann natürlich nicht zu Fehlern führt oder zu Fehldiagnosen. Aber sie bietet eben auch die Möglichkeit, die Auswerteprozesse zu beschleunigen und auch die Messung an sich zu verkürzen. Und das rückt dann die breitere Nutzung von MRT-Analysen in die greifbare Nähe, zum Beispiel zur Präventivdiagnostik, zur Krebsvorsorge und so weiter. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, gestern habe ich gefunden, es gibt bei eBay ein gebrauchtes MRT zum Kaufen für nur 480.900. Also wer jetzt eins möchte, kann da zuschlagen und sich so ein KI-Tool auch selber bauen. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. War schnell. Wir haben viel Zeit für Diskussionen und Meinungen. Hier sind ein Haufen Quellen, fotografiert euch das ruhig ab. Die beiden QR-Codes sind für YouTube-Erklärvideos von Dr. Bettina Bessler. Die waren sehr gut, die kann ich empfehlen. Die erklären es auch noch mal ein bisschen besser als ich. Ja, und dann so ein paar Paper, die man da zu dem Thema noch lesen kann. Und hier sind die Firmen, die ich gefunden habe, die jetzt mal KI-Unterstützung anbieten. Genau, und die Uniklinikum Heidelberg hat zur KI-Bildgenerierung eben auch noch was geschrieben. Und viele der Bilder, die ich euch gezeigt habe, wie so ein MRT entstehen, kamen eben aus diesem Lehrskript von der UKGM, Uniklinikum Gießen. Habe ich vergessen, wie die zweite Stadt hieß? Gießen, nicht Münster? Egal. Ja, auf jeden Fall, auf dem Link gibt es gute Lehrunterlagen. Ja. Habt ihr Fragen? Ja. Kein Befund. Also ich war drin wegen chronischen Kopfschmerzen, hat sich herausgestellt, es war ein bisschen Stress. Aber man hat gesucht nach einem Aneurysma oder ähnlichen Sachen. Es war nichts, KI hat dann auch nichts gefunden. Im Prinzip hat es dieselben Diagnosen gefunden wie auch der Arzt. Meine krumme Nasenscheidewand wurde diagnostiziert. Und sonst Alterserscheinungen vom Gehirn, also der Falks, der hier sitzt, der verkalkt im Alter und es wurde bei mir auch schon festgestellt, dass ich langsam auf die 40 zugehe. Ja. Genau. Meinungen dazu zum KI in der Diagnostik, in der Medizin? Hat da jemand Erfahrung? Ja? Also ich habe noch nicht selber nicht so viele MRTs erlebt. Ich komme ja auch nicht aus dem Fach. Ich war in Heilbronn in der Radiologie. In der Radiologie Hohenlohe war das. War sehr professionell, sehr nett, kann ich empfehlen. Darüber hinaus... Floy hat in meinem Fall die KI-Untersuchung gemacht. Das sind die hier. Genau. Ja?
Haben die Ärzte, mit denen du gesprochen hast, so eine Meinung zu? Also, die sehen das ja jeden Tag. Und hilft das ihnen, dass das praktisch nicht wirklich mehr wäre? Oder haben die was zu gesagt?
Das wurde mir beworben. Das hat auch extra gekostet, ein bisschen was. Aber die Ärzte hatten dazu jetzt keine Meinung geäußert. Meine Hausärztin hat dann die Diagnose gekriegt in Briefform. Die hat sich das angeschaut und natürlich auch die KI-Auswertung mit angeschaut. Aber da es keinen Befund gab, war das jetzt auch nicht so. Ja, mir fehlen da so ein bisschen die Fälle aus der Praxis.
Ich kenne Professor für Pathologie und der hat immer sowas gesagt wie
sitzt, dann sind sie ja auch nur Twitter-Matching. Also die kennen Muster, weil sie jeden Tag die Bilder angucken und sehen dann direkt, wo Dinge irgendwie auffällig aussehen. Im Prinzip war der, oder die Leute mit den Geräten eigentlich der Meinung, dass da kann man auch viel mit Bildern kennen.
Du hast recht, das ist jetzt im Kommen eben durch solche Tools und auch bei Röntgenbilder gibt es das jetzt ja auch schon, KI-Erkennung und Unterstützung. Was die Ärzte halt für einen Vorteil haben, ist das Fachwissen. Eine KI weiß natürlich nicht, was es da diagnostiziert und warum. Und der Arzt ist zumindest im Moment noch immer gefragt, da seine professionelle Meinung zu geben, die Diagnose zu stützen. Wir fragen ja auch nicht Dr. Google, wenn es uns schlecht geht. Das ist ja auch oft nicht sinnvoll. Dass da der Arzt sein Fachwissen hat und eben diese KI-Tools zur Unterstützung nutzen kann. Und dann sehe ich das Potenzial zumindest, dass die Ärzte dann, dadurch, dass sie schneller diagnostizieren können und halt so Präventivsachen schneller machen können, dass wir da dann vielleicht in ein Ding kommen, wo wir Krebsprävention als mit MRT machen, im regelmäßigen Abstand. Natürlich, ja. Ja. Ja, natürlich, ja. So Trainingsdaten sind eins der größten Probleme ja auch, wie in diesen Papern auch hinreichend beschrieben. Genau, da fehlen auch Standards und große Datensätze eben. Und für verschiedene Krankheitsbilder braucht man Datensätze. Das ist natürlich noch ein ganz langer Weg. Ja?
Hast du eine Ahnung, wie komplex die klassische Pharmaarbeit ist? Also zum Beispiel, ich meine, Fotografie, da ist ja auch schon die existierende Verarbeitung der Rohdaten. Die sind so extrem komplex und viele Heuristiken und so. Weißt du, wie sehr hat das, was du jetzt als zusammengefasst hast,
da fehlt mir die Erfahrung. Aber natürlich Bildverarbeitung, da kenne ich mich gar nicht aus. Das wird mit Fourier-Transformation traditionell gemacht. Wie da die KI, warum die KI nur ein Zehntel der Bilder braucht, kann ich nicht beantworten. Diagnoseunterstützung ist natürlich beim MRT, beim MIME-Scan waren es jetzt mehrere Dutzend Bilder, die da aufgenommen werden, wo der Arzt dann händisch durchgehen muss im traditionellen Fall. Und wenn da die KI drüber schaut, ist die natürlich ein Stück weit schneller auch. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, man sieht sich.